Wenn Sie gedacht haben, Drachen, Hippogreifen und Chimären wären alles fantastische Wesen aus der Legende und die würde es nie in Wirklichkeit geben, dann liegen Sie demnächst in einem von diesen drei Fällen falsch. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich bin so aufgeregt. Wir erzeugen jetzt Hippogreifen. Habe ich das richtig vorher gesagt?
Nein, das ist korrekt formuliert. Eines von den dreien gibt es dann. Und der Hippogreif, der mir überhaupt nichts sagt vom Begriff her, der ist es nicht.
Der ist es nicht. Also wir reden von Chimärenerzeugung. Jetzt sage uns doch, du musst jetzt nicht in die Antike eintauchen, aber das Moderne, was jetzt gerade Wissenschaftler, ich wollte gerade sagen verrückte Wissenschaftler, aber das entscheiden wir noch, machen diese Chimären. Was genau ist das?
Naja, bei der Chimäre ist es einfach so, dass du in einem lebenden Tier, also wenn du es so weit kommen lässt, dass du einfach zwei Zellgruppen hast von verschiedenen Elterntieren. Also ich meine, wir sind ja alle eine Mischung von Vater und Mutter.
Ich wollte gerade sagen, meine Elterntiere kannte ich sogar noch persönlich.
Ja, genau. Bei uns ist jede einzelne Zelle eine solche Mischung. Mhm. Und wenn wir eine Chimäre erzeugen, dann ist ein Teil der Zellen, sind eben Zellen von dem einen Elternteil und ein Teil der Zellen sind Zellen von dem anderen Elternteil. Die sind unvermischt. Die Zellen selber sind eindeutig zurückzuführen auf den jeweiligen Elternteil.
Okay, das ist mir jetzt noch ein bisschen abstrakt und ich glaube, der Clou bei dem Chimärenerzeugen liegt ja nicht daran, dass es irgendwelche Elternteile sind, wo sich es nicht so gut mischt, sondern eigentlich, dass wir jetzt, sagen wir mal, Zellen verschiedener Spezies in einen Organismus zusammenbringen. Ist das richtig?
Ja, also wir können es gut.
Also wir im Sinne von die Menschheit.
Nein, also ganz konkret. Also in diesem Fall, das sind zwei Veröffentlichungen, zwei sehr aktuelle Studien, die genau zu diesem Zeitpunkt jetzt freigegeben sind zur Veröffentlichung. In dem einen Fall war es so, dass sie Mäuse hatten und sie haben den Rattenzellen eingepflanzt. Mhm. Oder in beiden Fällen waren es Mäuse, den Rattenzellen eingepflanzt wurden. Das Interessante ist, dass es Mäuse waren, die aufgrund einer genetischen Manipulation ohne Riechzellen auf die Welt kommen. Mhm. Also wenn man die Maus einfach sich normal entwickeln lässt, dann kann sie nicht riechen, weil sie Riechzellen einfach nicht hat.
Okay, also eine körperbehinderte Maus.
Eine körperbehinderte Maus, die man künstlich körperbehindert gemacht hat. Und wenn du dieser Maus in einer ganz frühen Phase, in der Phase der Blastozyste, das ist wenige Tage nach der Befruchtung der Eizelle.
Ein kleiner Zellhaufen.
Ja, ein Zellhaufen, der ist ein Zehntel Millimeter groß. Also den kannst du mit der Lupe mit ganz viel Glück überhaupt sehen. Mhm. Und wenn du diesem Zellhaufen nun ein paar Stammzellen der Ratte einpflanzt, dann werden diese Stammzellen der Ratte, weil sie Stammzellen sind, Stammzellen heißt, sie können noch alles. Sie sind noch nicht spezialisiert auf Gehirn oder Darm oder Niere.
Sie können noch alles werden.
Sie können noch alles werden. Und dann werden diese Zellen der Ratte, also erstmal werden sie sich einordnen in den Zellorganismus der Maus. Sie werden irgendwo ihren Platz zum Überleben finden und sie werden dort irgendwo ihre Funktion übernehmen. Und das Interessante ist, wenn jetzt die Maus einen Defekt hat, und das war jetzt eben auch das Neue dieser Versuchsreihe, wenn die Maus einen Defekt hat, einen erwünschten in diesem Fall, dass sie eben keine Riechzellen hat, dann werden die Rattenzellen dieses Defizit erkennen und sie werden diese Nische, die es dann gibt, die Riechzellennische, die werden sie ausfüllen. Und daraus entwickeln sich dann tatsächlich Mäuse, die riechen können mit den Zellen der Ratte. Das heißt, die sind nicht nur Riechzellen geworden, sondern sie haben sich auch mit den anderen Hirnzellen verknüpft. Das heißt, die Maus kann dann hinterher bei der Futtersuche riechen, was sie sonst aufgrund ihres Defektes nicht könnte.
Das bedeutet aber, das macht man sozusagen in einem frühen Stadium der Zellteilung mit Stammzellen, bedeutet aber auch, diese Maus, die man erschafft, wenn diese Maus sich wiederum vermehrt, würde sie den Gendefekt vermehren?
Ja.
Es ist sozusagen immer nur für diese eine Generation, in der man das macht.
Genau, der Gendefekt bleibt erhalten, weil die Riechzellen, um jetzt dieses Beispiel zu nehmen, die pflanzen sich ja nicht fort. Mhm. Fortpflanzen tun sich die Fortpflanzungszellen, die Spermien und die Eizellen, aber die sind ja nun von der Maus und die haben diesen Gendefekt. Bei dem zweiten Versuch war es genau so, sie hatten ebenfalls Mäuse und sie haben den ebenfalls Rattenstammzellen gespritzt in dieser ganz, ganz frühen Phase. Mhm. In diesem Fall waren es Mäuse, die kein Vorderhirn hatten aufgrund eines genetischen Defekts. Mhm. Kein Vorderhirn ist ja schon ein massiver Defekt. Naja, man kann ohne Vorderhirn überleben, aber das Bewusstsein ist schon stark eingeschränkt oder gar nicht richtig da.
Ich verkneife mir jetzt die offensichtlichen Witze über bestimmte Politiker und so.
Das musst du nicht. Warum sollst du es dir verkneifen? Nein, aber hier war es dann auch so, dass die Stammzellen der Ratten haben sozusagen die Nische effizient ausgefüllt, die sich ergeben hat durch den Gendefekt der Maus. Mhm. Und das ist natürlich erstaunlich. Dass das mit Zellen geht, die von derselben Art kommen, ist ja schon erstaunlich genug. Dass es aber auch tatsächlich mit Zellen geht, die von anderen, aber nahe Verwandten wohlgemerkt. Ne? Also ich glaube nicht, dass man Froschstammzellen in eine Maus einpflanzen kann, ohne es zu wissen. Ich vermute, dass es nicht geht, aber dass das funktioniert.
Ja, wie du vermutest, also entschuldige bitte, aber das zumindest hätte ich ja jetzt erwartet an Vorbereitung, weil das ist ja genau das. Ich wollte nämlich jetzt das große Feld aufmachen, dass ich vermute, dass du sagst, oh, jetzt, da gibt's ja ganz viele zahlreiche ethische Herausforderungen und so weiter. Und ich wollte genau die Gegenposition einnehmen und wollte sagen, erst können wir das mit mir noch machen und zweitens, wann erzeugen wir dann zum Beispiel die ersten, sagen wir mal, du hast gerade von Fröschen gesprochen, aber stell dir doch nur mal vor, ein beliebiges Tier, vielleicht so eine kleine stumpfe Beutelratte oder so und wir bringen der einfach bei, nachts zu sehen. Wäre das nicht total großartig? Oder, das ist natürlich mein Geheimplan, wir nehmen Daniel und schaffen es irgendwie im Salamandergene einzupflanzen, sodass, wenn ich jetzt als Hobbytischler mir einen Finger absäge, dann wächst der einfach nach. Das ist doch das Ziel.
Das ist wieder so typisch. Ich bin als Mediziner begeistert und schockiert gleichzeitig von der Tatsache, dass du tatsächlich Rattenzellen dazu bringen kannst, in einer Maus zu funktionieren und gar im Gehirn zu funktionieren, was ja aus meiner Sicht der spannendste Teil des Tieres und auch des Menschen ist.
Gut, aber da würde ich jetzt ja sagen, ich bin mit meinem Gehirn einigermaßen zufrieden und wenn man es verändern würde, wüsste ich ja gar nicht mehr, ob ich noch mich so fühlen würde wie ich. Da wäre ich jetzt vorsichtig.
Moment, aber Entschuldigung, also so eine konservative, zukunftsabgewandte Einstellung hätte ich von dir nicht erwartet.
Hast du recht.
Ja, so. Und das, was ich jetzt schon aufregend und spektakulär finde, das, was mich jetzt schon dazu bringt, auf ethische Probleme zu verweisen, das, was mich schon dazu bringt, dazu zu verweisen, dass der Deutsche Ethikrat 2011 sehr ausdrücklich, er kann es ja nicht verbieten, aber sozusagen moralisch verboten hat, dass wir irgendwann mal Mensch-Affen-Chimären schaffen. Nicht Mensch-Frosch-Chimären, sondern Mensch-Affen-Chimären. All das wird jetzt natürlich von dir konterkariert, indem du die Wünsche, Frösche und Salamander auf den Tisch bringst.
Also sagen wir mal so, kennst du, nee, ich weiß ja, mit wem ich hier rede.
Ja.
Schade, dass du nicht kennst die Comics, die da heißen Umbrella Academy, die auch eine sehr interessante Verfilmung, ich glaube, auf Netflix haben als Serie oder so. Da ist es nämlich so, dass ein verrückter Wissenschaftler unter anderem einen Schimpansen erzeugt hat, dem er sowohl Gehirn als auch Sprechwerkzeuge irgendwie eines Menschen verpasst hat. Und der ist jetzt sein Freund, Schrägstrich Gehilfe, Schrägstrich Butler. Ja? Und da wird nämlich dann auch irgendwann darüber gesprochen, wie unethisch das eigentlich ist und so weiter. Und er weist die Leute zurecht und sagt, ob sie ihm denn seine Existenz abspenstig machen möchten, ob sie ihm absprechen wollen, dass es gut ist, dass es ihn gibt, weil er nämlich dieses Leben sehr genießt und überhaupt kein Problem damit hat, aus Dankbarkeit diesem Wissenschaftler, der ihn zu einem denkenden und sprechenden Wesen gemacht hat, sozusagen zu dienen. Und das finde ich eine interessante Perspektive.
Wobei ja hier, um jetzt dir nach dem Munde zu reden, also es drängen sich ja zwei Gedanken auf. Wo kann man das in der Menschenmedizin anwenden? Und jetzt ist es natürlich fast ein wenig verführerisch naheliegend, zum Beispiel Affenzellen in menschliche Gehirne, also in menschliche Blastozysten in dem Fall ja, in einer ganz frühen Phase. Dann wissen wir aber nicht, was aus diesen Stammzellen wird, den Affenstammzellen, weil die können sich ja ihren Weg suchen irgendwo in deinem Körper.
Aber du hast mir eigentlich gesagt, sie füllen nur Teile aus, die man rausgenommen hat. War das nicht so?
Nein. Sie finden ihren Weg und sie werden sich in irgendeiner Form integrieren in ihre neue Gemeinschaft.
Wieso können wir denn dann Riechzellen gezielt ersetzen?
Das können wir nur dann tun, wenn die Riechzellen von Anfang an nicht da sind. Wenn in der Entwicklung des Embryos sozusagen ein Zimmer frei ist, dann werden diese Zellen das Zimmer finden. Wenn es keine freien Zimmer gibt, und normalerweise gibt es sie ja nicht, dann werden sie sich irgendwo integrieren. Sie werden in Zimmer mit anderen Zellen ziehen. Sie werden nicht einen geschlossenen Verband bilden. Also es gibt hier zwei Möglichkeiten. Wenn du Affen-Gehirnzellen in deinem Gehirn haben willst, dann müssen wir vorher, und zwar in deiner Entwicklung, in der Phase der Blastozyste, also unmittelbar nach der Befruchtung der Eizelle, aus der du dann mal entstehst, dort eine Veränderung machen, die dafür sorgt, dass es da oben im Gehirn eine Lücke geben wird. Und diese Lücke wird dann von Affenzellen ausgefüllt werden. Ansonsten werden diese Affenzellen sich irgendwo ihre Welt suchen, ihren Platz suchen. Und das kann eben in der Niere, in der Leber, im Gehirn und irgendwo sonst sein. Was die Sache weniger dramatisch macht, ist die Tatsache, wenn du dich fortpflanzt, werden die Affenzellen daran nicht beteiligt sein.
Klar.
Moment. Und in dem Moment, in dem ich sage, bin ich unsicher, ob die Aussage stimmt. Denn in diesen beiden Fällen ist es ja so, dass die Ratten Stammzellen in den Mäusen jeweils einen leeren Bereich vorgefunden haben, den sie ausgefüllt haben. Riechzellen bzw. Vordergehirn. Mhm. Wenn sie in eine gesunde Maus kommen, dann könnten sie sich ja auch an den Gonaden beteiligen, an den Eizellen oder den Spermien. Mhm. Insofern nehme ich diese Aussage zurück. Die können durchaus an der Fortpflanzung beteiligt sein. Und du könntest durchaus, weil es ja immer noch ganze Zellen sind, könnte es theoretisch sein, dass eine solche Zelle, eine Affenzelle, ein vollständiges Spermium ausbildet. Und wenn der Zufall es will, wird genau dieses Spermium dann bei deinem nächsten engen Kontakt zur Befruchtung kommen. Und dann hättest du wirklich und wahrhaftig, ja, dann hättest du ein Problem.
Das stimmt, aber eben vielleicht auch schon vorher. Also es gibt ja auch Spontanmutationen und wer weiß irgendwie, wo sich eine Lücke aufgetan hat. Ich kann ja einen Gendefekt haben.
Alles möglich.
Also sagen wir mal so, ich als Science-Fiction-Leser bin natürlich immer noch morbide fasziniert, aber jetzt sozusagen nach dieser kleinen Passage ist, glaube ich, total klar geworden, dass wir das Risiko einfach gar nicht abschätzen können. Dass wir überhaupt gar keine Ahnung haben, was passiert. Aller Wahrscheinlichkeit nach wäre es zu 99,99997% so, dass da einfach was nicht Lebensfähiges rauskommt. Nehme ich mal an, wenn man solche extremen Experimente macht. Wie lange hat es gedauert, bis das Schaf Dolly mal da war und so?
Aber hier gibt es ja den umgekehrten Weg. Das Spannende ist ja jetzt, dieser Versuch zeigt, dass wir in der ganz frühen, gerade befruchteten Eizelle manipulieren können und verändern können und diese beiden Ratten und Mäuse miteinander verbinden können. Das dürfte bei Menschen und Affen ähnlich sein. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Du hättest ein Schwein, was uns ja genetisch durchaus relativ verwandt ist. Du hättest ein Schwein und jetzt machst du Stammzellen von dir. Man kann Zellen auch wieder zurückbilden zu Stammzellen. Du hättest also Zellen, die alles werden können. Und jetzt nimmst du ein Schwein, also eine Blastozyste vom Schwein, die genetisch so verändert ist, dass sie beispielsweise keine Nieren ausbilden kann. Und jetzt würdest du deine Stammzellen, deine persönlichen, also wirklich deine Stammzellen, in diese Schweineblastozyste spritzen. Dann würden diese Schweineembryonen ein Schwein bilden, aber keine Nieren bilden, weil sie das nicht können. Das Schwein hätte dann zwei Nieren von dir. Und das wiederum wäre ja durchaus ein charmantes Transplantat.
Also ich finde alleine schon schön, dass du charmant und Transplantat so aneinander reißt. Das ist wirklich, lass mich mit Adorno sagen, Herr Doktor, das ist schön von euch. Aber ich finde wirklich, das ist großartig. Und jetzt frage ich mich, hat der Ethikrat gesagt, wir dürfen in diese Richtung gar nicht forschen? Hat er das so gesagt oder hat er gesagt, wir dürfen keine Menschen erzeugen mit Tiergenen?
Er hat das Zweitere gemeint. Und wenn ich charmant bei einer genetisch identischen Niere sage, dann meine ich das wirklich wörtlich. Es ist so unfassbar unerträglich, dass wir einen so unglaublichen Mangel an Spenderorganen haben. Nein, also ich habe einen Spenderausweis im Portemonnaie und ich könnte ihn jetzt in die Kamera halten, die ja keiner sehen kann, weil wir Hörfunk machen. Nur es ist einfach eine Schande, eine große Schande, dass Menschen in der Mangelung einer Niere, eines Herzens, einer Leber versterben, weil man das schlicht und einfach von Verstorbenen entnehmen könnte, wenn die Leute einfach mehr nachdenken würden und das eben zu Lebzeiten entscheiden würden. Und insofern ist dies hier eine theoretische Überlegung im Augenblick, aber nicht ganz so weit weg und durchaus möglich und charmant, dann hättest du das optimale Organ, denn es wäre mit Daniel Finger-Genen identisch.
Und ich denke sehr an unsere Medizin bei Star Trek-Folge, wo wir uns darüber unterhalten haben, dass Pille eben in den 80er Jahren sozusagen in der Zeit zurückgereist, das absolut barbarisch findet, ja, dass die Leute hier zur Dialyse müssen. Das ist immer noch nicht, wir lassen aus einer kleinen Pille eine Niere wachsen, aber das wäre immerhin schon mal, ich habe irgendwo ein Ersatzteillager. Aber dir ist schon klar, dass zart beseitete Menschen, die ethisch etwas anders sind und vielleicht auch sehr viel Mitleid mit Tieren haben, jetzt Dampf aus den Ohren steigen haben und wahrscheinlich auch intensiv Mails schreiben werden.
Moment, aber Entschuldigung, wenn ich Schweine esse.
Machen die Menschen ja nicht, die Mails schreiben.
Ja, ja, aber solange wir in einer Gesellschaft leben, die Schweine züchtet und optimiert, um sie anschließend aufzuessen, scheint mir das Problem, wenn Schweine eine Niere bauen, mit der ich dann überleben kann, scheint mir das ethisch sehr viel mehr verantwortlich als Ersteres. Also das Problem sehe ich also wahrlich nicht im Vordergrund.
Also auch da würde ich sagen, einfach der Balance wählen, könnte ich sagen, ja, aber das muss ja auch aufhören mit dem Essen der Tiere.
Das kann man so sehen, aber wir sind uns vielleicht einig, das weiß ich nicht. Also die Wertigkeit ist ja schon so, dass wir für Medikamente, für die Medikamentenentwicklung und für die Medikamententestung bereit sind, Tiere zu opfern, um Menschenleben zu retten. Und ich persönlich bin sehr froh, dass es so ist, denn ich möchte ein Antibiotikum nehmen, bei dem ich sicher bin, dass es mich rettet und nicht tötet. Okay, man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass das alles ethisch nicht akzeptabel ist. Das kann man konsequenterweise so fordern. Aber dann muss einem klar sein, dass viele Bereiche in der Medizin dann wegbrechen werden. Dieses hier reiht sich eigentlich nur ein in die, ja, in die große Schublade von Versuchen, wo wir schlicht und einfach Tiere benutzen, um die Behandlung von Menschen zu optimieren.
So, und jetzt kommen wir nochmal zu dem richtig dramatischen Fall. Also wir haben jetzt gerade gesprochen, weil wir noch ganz am Anfang sind. Wir wissen eben nicht, wenn wir Stammzellen irgendwo injizieren, was damit passiert. Aber gesetzt den Fall, wir wüssten es. CRISPR ist ja auch eine Technologie, wo man zum Beispiel sehr genau irgendwie Gene auftrennen kann, Sequenzen einsetzen kann und so weiter. Und manchmal weiß man exakt, was die Sequenzen machen. Also stellen wir uns das einfach mal vor. Und man sagt, also schiefgehen kann gar nichts. Dann ist aber schon die Entscheidung, wollen wir, dass unsere Kinder im Prinzip so schlechte Augen haben wie wir? Oder wollen wir, dass sie nachts sehen können wie all die Kinder, wo die Eltern die Chimärenbehandlung bezahlen? Und auch so gut riechen können wie Hunde, oder?
Naja, Moment, so einfach ist es ja eben nicht, weil du musst die Entscheidung...
Noch nicht.
Nein, also du musst die Entscheidung, ob du... Wer hat besonders gute Augen im Tierreich?
Also nachts sehen können Katzen gut, aber es gibt bestimmt Vögel, die noch viel besser und schärfer sehen können und so.
Naja, man kann aber diese Fähigkeiten ja nicht addieren zu unseren, sondern müsste sie ja unsere Augen ersetzen durch diese. Mhm. Da müsste man sich schon ein Tier aussuchen, was einem wirklich gefällt vom Visus her.
Ja.
Und da müsste man eben direkt nach der Befruchtung, eigentlich vor der Befruchtung, eine genetische Veränderung machen, die unsere Augen dann ja sozusagen nicht sich ausbilden lässt. Das wäre allerdings möglich.
Also den Weg dahin stelle ich mir auch absolut ethisch unmöglich vor. Also ich habe sozusagen mal diese problematische Phase habe ich mal ausgelassen und behauptet, wir wissen genau, wie es geht. Aber sagen wir mal so, darf man absolut nicht tun. Aber ich glaube nicht, dass in irgendwelchen verrückten unterirdischen Laboren irgendwelcher, sagen wir mal, eher skrupellosen Regierungen das nicht dann gemacht wird.
Ich bin sicher, dass die Versuche, die die hier gemacht haben, die Chimärenbildung aus Mensch und Affe, dass die längst stattfinden.
Wirklich?
Würde ich von ausgehen. Aber du musst natürlich ganz vorsichtig sein, wenn du sowas in einem öffentlich zugänglichen Magazin veröffentlichst. Dann bekommst du hinterher ein Problem mit Fördergeldern oder andere Probleme. Also so ganz unproblematisch ist es nicht. Aber grundsätzlich sind diese Dinge möglich. Für mich als Neurologe ist die Tatsache unglaublich, dass sich tatsächlich Stammzellen einer fremden Art sozusagen in unserem Gehirn einnisten können und zusammen mit meinen eigenen Neuronen mich denken lassen. Weil das ist ja bei den Mäusen passiert, dass sie wirklich bei der Futtersuche mit Riechzellen gerochen haben und Futter gefunden haben, die sie aus eigener Kraft gar nicht hätten ausbilden können, sondern die eben Stammzellen der Ratten waren.
Jetzt wissen wir natürlich, zumal ich als Mensch, der nicht nur gerne Filme guckt, sondern auch schon ein paar, sagen wir mal, fantastische Drehbücher geschrieben hat für Hörspiele und so, das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Also wann wird der Chimärenfilm kommen, wo man dann zwar mit anderen Stammzellen denkt, aber dann hat man so Flashbacks. Abgesehen davon, dass es keinen Sinn ergibt, weil man die Erinnerung ja noch nicht haben kann und Erinnerungen sind nicht Denken. Aber ich freue mich sehr darauf, diesen Film
zu sehen. Ja, und dann kommt ja noch hinzu, das ist dann das Gerichtsdrama, was sich dann auf Arte anschließen wird. Ist dieser Mensch jetzt eigentlich voll schuldfähig? Oder sind es die Rattenanteile, die tatsächlich dieses Problem gemacht haben? Hat der gemordet als Mensch oder hat er gemordet als Chimäre?
Was aber auch bedeutet, wenn er als Chimäre gemordet hat, also als Ratte sozusagen, dass man dann sagt, ja, dann einschläfern. Weil mit Tieren macht man das ja, wenn die gefährlich
sind. Ja, dann ist dann die Frage, wie lange bist du Mensch? Also wie viel Prozentanteil von nichtmenschlichen Zellen lassen wir durchgehen, um dich weiterhin als Mensch zu akzeptieren? Also die Gedankenspiele sind schon lustig.
Ich bin aber sicher, dass es auch, sagen wir mal, Juristen gibt, die zu exotischen Gedanken neigen, die sich darum Gedanken gemacht haben. Weil es gibt ja auch sozusagen Menschenrechte für Roboter, gab es schon vor ein paar Jahren in der Diskussion und so.
Und ich möchte jetzt noch einen kurzen Lehrbuchanteil hinzufügen. Wir schlagen das Lehrbuch auf und wir unterscheiden jetzt einmal kurz Chimäre und Hybride.
Ja.
Das muss ich deswegen tun, weil ich zu Hybrid eine schöne Anekdote meiner Hühner habe. Also eine Chimäre ist, wie gesagt, per Definition ein Organismus, der Zellen von zwei verschiedenen Organismen enthält, also zwei verschiedenen Arten dann. Das sind dann auch diese griechischen Chimären, die, was weiß ich, Mensch, Pferd oder so etwas. Mhm. Und der Menschteil besteht eben nur aus Menschzellen und der Pferdteil aus Pferdzellen.
Du meinst Zentauren.
Nennen wir sie Zentauren, ja genau. So, ein Zentaur.
Ein Zentaur. Ich glaube, mir zu
ein
kurz.
Zentaur, ja, ein Zentaur ist eine Chimäre. Es gibt auch Hybride. Hybride sind, wenn zwei Arten sich zum Beispiel durch ganz normale Fortpflanzung vermischen, wenn also Sperma von Art A und Eizelle von Art B sich vermischt. Das kennen wir von Esel und Pferd, wobei ich nicht weiß, ob es egal ist, wer der Vater und wer Mutter ist. Und daraus kommt dann ein Maultier und ein Maultier kann sich nicht fortpflanzen. Mhm. Aber ein Maultier ist eben von Scheitel bis zur Sohle Maultier. Also es hat in allen Zellen diese Mischung.
Ich könnte es jetzt googeln, aber aus meinem Kopf heraus zumindest, wahrscheinlich bin ich ja keine Chimäre, also in dem sich leider nur menschliche Neuronen befinden, ist es glaube ich so, dass wenn Pferd Mutter oder Vater ist, dass das dann entweder ein Maultier oder ein Muli ist, glaube ich. Ich glaube, das ist die Unterscheidung.
Okay. Ja. Und jetzt habe ich ein Hybrid, bereitet sich bei uns gerade auf die Entstehung vor.
Nein.
Ja.
Also bei euch meinst du bei dir persönlich?
Bei mir persönlich, im Garten. Wir haben 4 Hühner und wir bekommen jetzt immer häufiger Besuch von einem Fasan, einem Männchen. Mhm. Der lungert da rum und kann aber nicht rein, weil die ja in einer Art Gehege sind. Mhm. Und bisher haben wir immer gedacht, der Fasan ist auf das Futter scharf.
Ja.
Aber viel schöner und wahrscheinlich auch realistischer ist einfach die Erklärung, der will zu den Hühnern. Und dann haben wir gegoogelt und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich irgendeinem Aprilscherz aufgesessen bin. Wikipedia sagt dazu nichts, aber es gibt den Begriff Fasun als Kind von Fasan und Huhn. Das klingt jetzt wiederum so putzig vom Begriff her, dass man denkt, es ist ein schlichter Aprilscherz. Aber es gibt scheinbar seriöse Quellen, die im Internet behaupten, ein männlicher Fasan und weibliche Hühner können sich fortpflanzen.
Da hat aber der Ethikrat nichts dagegen. Ein Fasun ist ein Hybrid und das ist okay, dann kannst du es doch darauf ankommen lassen.
Moment, ja, ich suche jetzt im Moment nach einer technischen Möglichkeit, ja, das Gehege zu öffnen, wenn der Fasan da ist, ohne ihn zu vertreiben.
Das finde ich total gut.
Ich möchte ja, dass sie zusammenkommen und dann möchte ich das beobachten.
Das finde ich super und ich schlage vor, dass du mich dann, wenn dann der Hybrid erwachsen ist, ja, dass du den dann gut fütterst mit echt gutem und so weiter und dann lädst du mich ein und dann schlachten wir ihn und dann machen wir daraus auch wieder ein Hybrid, nämlich aus Braten und Steak, ein Straten. Das gibt es nämlich, glaube ich, noch nicht.
Niemals werde ich ein gesundes Huhn schlachten. Das habe ich bisher nicht getan und das bleibt
doch
dabei.
Das sollst du auch nicht tun, das ist doch ein gesunder Fasun. Du könntest einen Satz sagen, den noch niemals auf der Welt, in der Geschichte der Welt jemand gesagt hat. Du kannst sagen, möchtest du noch ein Stück vom Fasunstraten? Und dafür möchtest du irgendwie hier der Tierfreund sein?
Halten wir es eher mit Star Wars und der Theatralik von Star Wars. Er steht unter meinem persönlichen Schutz.
Okay, ich verstehe. Und man könnte auch sagen, es ist Leben, aber nicht so, wie wir es kennen, weil du ja etwas Neues geschaffen hättest, zumindest für uns. Ich muss aber an der Stelle dann jetzt auch was beichten. Ich weiß nicht, was der Ethikrat dazu sagt. Ich hatte hier jahrelang einen Hybriden. Also 50 Kilometer fuhr elektrisch und der Rest war dann mit Benzin.
Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Ich möchte ein nicht erstklassiges Wortspiel jetzt nicht durch Lachen veredeln.
Es tut mir leid. Es sind die Hühnergene in meinen Neuronen. Ich kann nichts daran tun.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.